Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, hier zu sein und möchte als allererstes Valeska Bührer und Stefanie Sarah Lauke für die Einladung danken. Ich hoffe, dass meine Stimme durchhält. War ein bisschen schwierig in den letzten Tagen und denke aber, dass das klappen sollte. Wie Valeska Bührer gerade schon gesagt hat, möchte ich heute von einer Arbeit des belgischen Künstlers Vincent Messen sprechen, die sich der Wiederholung bedient, um eine Umdeutung der Arbeiten des kongolesischen Malers Chilantende aus den 1930er Jahren vorzunehmen und auf dieser Grundlage eben einige der Gegensätze aufzurufen oder in Frage zu stellen, auf denen die Moderne beruht. Wenn ich den Begriff Moderne verwende heute, meine ich das nicht nur im kunstgeschichtlichen Sinn, sondern im epochalen, also darüber hinausgehend. Also Sie werden gleich sehen, an welchen Punkten es Überschneidungen gibt mit Fragen der Kolonialgeschichte, die mich bei diesem Vortrag ganz intensiv interessieren. Die Arbeiten Chilantendes befinden sich größtenteils nicht in einer Kunstsammlung, sondern eben in Archiven. Die Ränder der Archive, die hier bearbeitet werden, sind somit, wie auch Valeska Bührer gerade schon gesagt hat, jene einer kanonischen Moderne, die sich durch Ein- und Ausschlüsse konstituiert hat und die im Licht von Vincent Messens Interventionen als weniger statisch erscheinen, als sie zunächst oder sich als weniger statisch erweisen, als sie zunächst erscheinen. Wie Jacques Derrida in seinem Grundlagentext Mal d'Archive dargestellt hat, stellt sich die Autorität des Archivs durch Wiederholung her. Archive sind im etymologischen Sinn an die Herrschaft gebunden, an das Haus der Magistraten, an den Ort der offiziellen Bewahrung von Dokumenten, deren Bedeutung durch die wiederholte Interpretation immer wieder hervorgebracht wird. Archive sind aber auch Orte der Verschiebung von Bedeutung und des Hinterfragens der offiziellen Geschichte. In Derridas Worten sind sie konservativ und instituierend. Dieser Akt ist eng an die Sprache gebunden und auch deshalb beginnt der Text mit dem Wort Archiv. Später werde ich auf die Frage einer sprachlichen Struktur zurückkommen und diese auf ornamentale Malerei beziehen. Am 12. Februar, also nächste Woche, eröffnet in der Kunsthalle Basel eine Ausstellung von Vincent Messen und Tela Tendu unter dem Titel Patterns for Recognition. Vor knapp 2 Jahren zeigte der Kunstraum Kiosk in Gent unter dem gleichen Titel die Arbeiten von Vincent Messen und Chilantendu. Wenngleich die Namen zweier Künstler auf dem Plakat stehen, so ist die Ausstellung nur von einem der beiden konzipiert. Der zweite Künstler, sofern es denn um eine Person handelt, denn daran kann man wegen der unterschiedlichen Namen im Titel ja zweifeln, lebte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ist seit langem verstorben. Vincent Messen wählt in seiner Ausstellung ein kuratorisches Vorgehen. Er verwandelt die ihm angebotene Einzelausstellung in ein Duett mit den Arbeiten eines Malers, der in der Kolonialzeit unter dem Namen Chilantendo in Europa bekannt wurde. Dieser wird auf Plakat und Programm als eigenständige Position angekündigt. Gezeigt werden mittelformatige, gerahmte Bilder, aquarellierte Schachbrettmuster, regelmäßige Motive, die im Laufe der Wiederholungen kleine Variationen aufweisen, und auch figurative Darstellungen, die Szenen aus dem kolonialen Alltag zeigen. Die Malereien sind zwischen 1929 und 1931 in der Kasai-Region im Kongo entstanden und zum großen Teil seit ihrer Entstehung nicht mehr oder kaum noch gezeigt worden. Dies ist insofern bemerkenswert, als 1931 die Malereien Chilantendes neben jenen der jungen Surrealisten René Magritte und Paul Delvaux in der Galerie du Centaure in Brüssel sowie später in weiteren europäischen Hauptstädten gezeigt wurden. Dorthin waren sie von Georges Thierry eingeführt worden, einem belgischen Kolonialbeamten, der seit den 1930er Jahren Malereien bei Chilantende in Auftrag gab. Thierry hatte die bemalte Hütte des Schneiders aus Luluaburg, der Hauptstadt des westlichen Kasai, gesehen und stattete ihn seither mit dem nötigen Material aus, um die Motive dieser Bemalung auf Karton und Papier zu übertragen. Er gab darüber hinaus weitere Motive in Auftrag. Es handelt sich also um mehr als nur einen Transfer von einem Medium in das nächste. Die Beziehung zwischen Chilantende und Thierry initiierte eine transkulturelle Produktion, die die kongolesische Bildsprache mit den Erwartungen der belgischen Auftraggeber verwob. Letztere verfolgten den Plan, in der vom Primitivismus geprägten afrophilen europäischen Kunstwelt der 30er Jahre die Modernität der kongolesischen Malerei zu demonstrieren und damit die Märkte Europas zu erobern. Heute sind es die Informationen von Thierry, seine Aufsätze und Briefwechsel, die die Hauptquellen über die Malerei Chilantendes darstellen. Es handelt sich also um die Perspektive des belgischen Auftraggebers, die in den Archiven, was in diesem Fall in erster Linie das Musée Royal de l'Afrique Centrale in Tervuren, die Bibliothèque Royale Albert Ier in Brüssel und das Iwa-Lewe-Haus in Bayreuth sind, also dort aufbewahrt werden, nicht um die Ansichten Chilantendes selbst. In Europa war es der Herausgeber Gaston Denis Perrier, der die Vertretung des Künstlers übernahm und seine importierten Arbeiten in Frankreich, der Schweiz und Belgien platzierte. Jedoch blieb der kommerzielle Erfolg aus und setzte dem Auftragsverhältnis bald ein Ende. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts sind die figürlichen Malereien von Chilantende mehrfach ausgestellt worden. Die abstrakten Aquarelle hingegen sind bis heute weitgehend unbekannt. Viele von ihnen befinden sich in der Abteilung für Drucke der Königlichen Bibliothek von Belgien. Dorthin gelangten sie nach dem Tod der Witwe Perriers 1971. Sie wurden also nach über 40 Jahren aus den Privatbeständen der Familie in ein öffentliches Archiv überführt. Systematisch gesehen ist dies der falsche Ort, denn es handelt sich nicht um Drucke, sondern um Malerei. Viele der abstrakten Aquarelle sind ungerahmt. Zum Teil sind die papierenden Bögen nicht zugeschnitten und mit großer Wahrscheinlichkeit seit ihrer Entstehung nicht mehr gezeigt worden. In den abstrakten Arbeiten überträgt Chilantende Ornamentbände, Dreiecke, Kreise, Raster und gezackte Linien, die im Kasai Alltagsgegenstände und die Wände der Häuser in seinem Dorf Ibanche zieren, auf Papier. Er bedient sich starker Hell-Dunkel-Kontraste, die für die Raffia-Stoffe und Holzgravuren der kulturellen Gruppe der Kuba charakteristisch sind. Auf zahlreichen seiner ornamentalen Malereien etabliert Chilantende zunächst eine regelmäßige Struktur, um diese dann durch Variation, Abwandlung, Farbgebung, Rhythmus oder Zwischenlinien zu stören. Durch das Spiel mit Strukturen und Elementen, das die Regelmäßigkeit unterbricht, entsteht Veränderung im Laufe der Wiederholung. Beide werden hier nicht als Gegensätze gedacht. Die Wiederholung wird nicht als eine konservatorische Idee des Identischen aufgefasst, der die Differenz als Gefährdung gegenübersteht. Differenz ist im Sinn von Gilles Deleuze schon immer Teil der Wiederholung. Veränderung erfordert somit nicht die Negation des Vorhergehenden, das damit erst zum Ursprünglichen wird, um sich in der Abgrenzung entwerfen zu können, sondern findet vielmehr prozessual statt, ohne sich selbst identisch sein zu können. Wenn man die hier auf Papier übertragenen Motive im Zusammenhang mit einer Gesellschaft denkt, die Kunst nicht als gesonderte Sphäre von anderen Bereichen sieht, sondern als an der alltäglichen Herstellung des sozialen Sinns beteiligt, dann erscheinen die Variationen als Garanten dafür, dass Erneuerung in der Kontinuität möglich ist. In den Motiven, die Chilantende wählt, werden lokale visuelle Traditionen und koloniale Themen verknüpft. Der Maler lebte in der Nähe von verschiedenen Handelsrouten, von verschiedenen Bevölkerungsgruppen, von christlichen Missionarsstationen, also an einem Ort, wo sich sehr unterschiedliche Einflüsse mischten. Aber dies ist nicht der einzige Grund, Chilantendes Arbeiten an den Bruchlinien einer kolonialen Moderne zu verorten. Sie wurden im Kongo hergestellt, waren aber für ein europäisches Publikum gedacht und auch in Europa ausgestellt. In dieser Malerei verzahnt sich somit die Afrophilie der Avantgarden der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts mit kongolesischen visuellen Traditionen. Anstatt diese Arbeiten als isolierten Beginn einer afrikanischen Moderne zu betrachten, scheint es geboten, sie in eine globale Verflechtungsgeschichte einzuschreiben. In dieser haben nicht nur westliche Künstler Anregungen in afrikanischen Artefakten gefunden, ohne dabei die anonym bleibenden Urheber zu nennen, sondern sind andersrum die visuellen Formen der europäischen Moderne von afrikanischen Künstlern angeeignet und verändert worden. Ah, hier, das ist ein Beispiel für die Kuba-Stoffe. Vincent Messens künstlerische Arbeit besteht in einer konzeptuellen und kuratorischen Intervention in dieses Archiv. Wie es bereits Thierry und Perrier in den 30er Jahren getan haben, so verändert auch Messens den Ort der Malereien und platziert sie nun im Feld der zeitgenössischen Kunst. Er unterstreicht diesen Statuswechsel, indem er die Bilder sorgfältig restauriert, rahmt und ausleuchtet. Dieser Transfer wird hier in erster Linie vorgenommen, um auf die blinden Stellen einer sich als allgemeingültig verstehenden eurozentrischen Moderne hinzuweisen. Nachdem die Malereien in den 30er Jahren als Kunstwerke in Europa vorgestellt wurden, gerieten sie in der Folge zu Dokumenten einer unabgeschlossenen Klassifizierungsgeschichte, zu Spuren der Unmöglichkeit für ihren transkulturellen Charakter, einen institutionellen Ort zu finden. Die US-amerikanische Historikerin Ann Laura Stawler hat in ihren zahlreichen Studien zur Kolonialgeschichte darauf hingewiesen, dass die Idee, Archive gegen den Strich zu lesen, von der wir oft sprechen, in die Irre führt. Vielmehr zeigten sich in den Archiven selbst die Anstrengungen, die die jeweiligen Verwaltungs- und kolonialen Herrschaftsapparate aufbringen mussten, damit ihre Kategorien und ihre Ordnung der Welt Bestand haben. In diesem Sinne spricht Stawler davon, die Archive mit dem Strich, along the archival grain, zu lesen und in ihrer Körnung jene Konflikte auszumachen, die von der epistemischen Beunruhigung im kolonialen Kontext zeugen, also von der Angst, die Deutungshoheit zu verlieren. Wenn man von diesem Gedanken ausgeht, ist es vielsagend, dass Chilantendes Arbeiten in der Abteilung für Druckgrafik aufbewahrt werden, wo sie offensichtlich nicht hingehören. Ich denke nicht, dass es sich hierbei um eine bewusste Entscheidung handelt, sondern eher um eine Ratlosigkeit der Konservatoren und Konservatorinnen. Die Malereien widersetzten sich der gängigen Klassifikation. Sie passten weder in die ethnografischen und naturgeschichtlichen Sammlungen des Königlichen Museums Zentralafrikas in Tervuren, noch waren die musealen Sammlungen der klassischen Moderne in Brüssel in den 70er Jahren in der Lage, Chilantende als einen Teil ihrer Geschichte zu begreifen. Schon durch ihren Aufbewahrungsort verweisen sie auf ihre randständige Stellung. Durch Messens Einladung der Archive in seine Ausstellung werden sie sowohl als Kunstwerke gezeigt, als auch in ihrem Grenzgängertum zur Geltung gebracht. Das Archiv gerät in Bewegung. Messens stellt die Bilder des kongolesischen Malers nicht isoliert aus, sondern begleitet ihre Präsentation durch weitere Arbeiten, die alle das Thema Wiederholung... Zurück kann ich nicht, ne? Ja, super. Die alle das Thema Wiederholung und Differenz aufgreifen. Messens Herangehensweise zeigt, dass sich in der Wiederholung semantische Verschiebungen vollziehen. Der Titel der Ausstellung, Patterns for Recognition, verlässt zunächst das Kunstfeld und verweist auf die kognitive Psychologie bzw. auf Tests, mit welchen die Abstraktionsfähigkeit einer Person durch die Erkennung wiederkehrender Formen getestet wird. Messens bezieht sich hier auf die Arbeiten des französischen Psychologen André Ombredan, der den Rorschach-Test in Frankreich eingeführt hat. Darüber hinaus unternahm er in den 50er Jahren zahlreiche Experimente im Kongo, durch die das mentale Niveau der Kolonisierten getestet werden sollte. Im Rahmen einer weiterhin rassistisch strukturierten Wissenschaft sollte der Nachweis erbracht werden, dass sich die kognitiven Fähigkeiten verschiedener Bevölkerungsgruppen unterscheiden und hierarchisieren lassen. Zu diesem Zweck entwarfen die Wissenschaftler geometrische Figuren, schwarze und weiße Würfel, Dreiecke und Zylinder, die von den Probanden in entsprechende Öffnungen eingeführt oder auf Konturen gelegt werden sollten. Dem Experiment lag die Annahme einer universell gültigen abstrakten Sprache zugrunde, auf deren Grundlage die unterschiedlichen Erfolge der Probanden bei den Tests bemessen werden konnten. Die Tests erlauben aber auch Assoziationen zu den abstrakten Formen der europäischen Kunst, in Surrealismus, Kubismus, Suprematismus zum Beispiel, die zeitgleich einen fulminanten internationalen Aufschwung erlebten. Die Geschichte der abstrakten Malerei in der Moderne ist gewiss alles andere als einheitlich. Mit Maria Lind beziehe ich mich auf den Begriff der Abstraktion als einer expliziten visuellen Strategie der Avantgarden des 20. Jahrhunderts. Sie weist zum Beispiel darauf hin, also auf Gauguin und eine Auffassung der jeglicher Kunst als Abstraktion und setzt aber dem eine Geschichte der bewusst gewählten spezifischen Formen entgegen, die sie anfangen lässt mit Malevichs schwarzem Quadrat. Ein zentraler Gedanke dabei ist der der Bruch mit der Idee der Repräsentation, um sich als autonome und potenziell universelle Sprache zu konstituieren. Wenn man den assoziativen Rahmen weiter öffnet, kann man beim Anblick der geometrischen Formen in den psychologischen Tests auch an die repetitiven Muster der Artefakte und Stoffe des kongolesischen Königreichs der Kuba denken. Hier werden also extrem unterschiedliche Auffassungen ineinander verschränkt. In der Ausstellung werden drei Ausschnitte von 16mm Filmen aus den 50er Jahren projiziert, welche die Tests en Bredanz dokumentieren. Diese stammen aus dem Archiv des Musée Royal de l'Afrique Centrale in Terburen, in dem Belgien große Teile der Objekte und Dokumente versammelt, die in kolonialer und postkolonialer Zeit aus dem Kongo nach Belgien gebracht wurden. Sie werden in unterschiedlicher Größe von im Raum stehenden Projektoren auf die Flächen der dreiteiligen, paravantartigen Module projiziert, die den Ausstellungsraum strukturieren. Die geometrischen Formen dieser mobilen Ausstellungsarchitektur, die Messin gemeinsam mit dem Architekten Chris Kimpe entwickelt hat, greifen die Muster der kognitiven Tests auf. Im Zusammenhang mit den anderen Elementen der Ausstellung erscheinen sie nun nicht mehr als neutrale Formen, sondern zeigen sich als gerasterte Konstrukte, die Blickachsen im Ausstellungsraum strukturieren. Durch dieses konstruktivistische Bühnenbild, wie Messin es nennt, können Formen, welche die Kunstgeschichte strikt voneinander getrennt hat, in ihrer Verflochtenheit erscheinen. Abstraktion als ein auf sich selbst bezogenes Verfahren der Moderne und das Ornament als klar auf sein Trägerobjekt bezogenes Handwerk stehen einander gegenüber. Der österreichische Architekt Adolf Loos unterstreicht und zementiert diese Gegensätze exemplarisch in seinem Text »Ornament und Verbrechen«, einem heftigen und zentralen Manifest des Modernismus. Wenngleich die Trennung nie in einer reinen Form bestand und Ornamente in den Abstraktionen des 20. Jahrhunderts häufig eine Rolle gespielt haben, geht es mir hier um die grundlegende Trennung gesellschaftlicher Sphären, Kunst und Handwerk und visueller Sprachen, Abstraktion und Ornament, deren Geltung und Grenzziehung im 20. Jahrhundert durchweg umkämpft waren. Ein paar Ausstellungsansichten. Zu Beginn habe ich von den unterschiedlichen Namen auf den Ausstellungsankündigungen gesprochen, die die Frage aufwerfen, ob es sich um einen oder mehrere kongolesische Künstler handelt. Chilantende ist mit großer Wahrscheinlichkeit von seinen Auftraggebern dazu aufgefordert worden, seine Werke zu signieren und zu datieren, um sie auf diesem Weg in Europa als Arbeiten eines Künstlers präsentieren zu können. Auf vielen der Bilder ist zu diesem Zweck ein Feld freigelassen. Durch wiederholte Verwendung etablieren Perrier und Thierry einige der Schreibweisen von Chilantendes Namen. Insgesamt findet man aber annähernd 40 verschiedene Schreibweisen auf den Malereien. Statt diese unterschiedlichen Orthographien durch den niedrigen Alphabetisierungsgrad des Unterzeichnenden zu erklären, wertet Vincent Messin sie als souveräne Geste, durch die der kongolesische Maler mit einem konzeptuellen Handstreich die Idee des Autors in Frage stellt. Statt sie zu relativieren, betont Messin die Polygraphie als konzeptuelle Entscheidung. Ob schon und indem Chilantende seine Werke namentlich unterzeichnet und damit eine Eintrittsbedingung in das Feld der modernen Kunst erfüllt, unterläuft er die Instanz des Autors, indem er sich vervielfacht. Der Künstlername, der Garant für das Werk ist und dessen Authentizität geprüft werden muss, damit kein Zweifel am Status des Originals besteht, wird hier ein vielfach einsetzbarer Joker, der sich der Repräsentation entzieht, sich in der Wiederholung verändert, die Stabilität der Identität verweigert und dennoch zulässt, auf dem Feld der modernen Kunst mitzuspielen. Indem Vincent Messin die Signaturpraxis von Chilantenda als eine konzeptuelle Geste auffasst, vollzieht er eine epistemische Verschiebung. Ein Werk mit dem Namen zu zeichnen, ist eine Grundbedingung der Anerkennung als künstlerische Arbeit, seit die Trennung zwischen Handwerk und Kunst in der Moderne etabliert wurde. Der kreative Akt, zu dessen Merkmalen die Neuheit gehört, bleibt der Kunst vorbehalten, während das Handwerk auf eine technische Meisterschaft reduziert ist, die sich durch Wiederholung auszeichnet. Mit dieser Trennung geht eine Hierarchisierung einher zwischen Moderne und Tradition, die im kolonialen Kontext darüber hinaus vielfach eine geografische Form annimmt, nämlich die Unterscheidung und Hierarchisierung zwischen Europa und Afrika. Europa kommt dabei eine Innovation, der Innovation zugewandte Rolle zu, der zufolge es sich in einem steten Prozess der Neuerung, des Fortschritts und der Verwerfung des Alten befände. Afrika hingegen wird die Tradition zugeordnet, die sich in der Wiederholung vollziehe. Ein letztes Beispiel, was Sie vielleicht alle im Kopf haben, ist die Rede von dem ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy 2007 in der Universität Dakar, wo er etwa genau diese Figur vollzog, als er den Senegalesen erklärte, sie seien en gros nicht in die Geschichte eingetreten. Einem dem Ornament entgegengesetzten Pol verdeutlicht Rosalind Krauss' Analyse des Rasters als paradigmatischer Form der Moderne, die dieses als Teil einer Erneuerungsbewegung zeigt, die mit der Figuration des 19. Jahrhunderts radikal bricht. In den Rastern der Moderne geht es nicht mehr um Repräsentation oder Narration, sondern der Bezugrahmen sei nur noch die Malerei selbst bzw. ihr Träger, die Leinwand. Die Bedingung dieser Position ist die Autonomie des Kunstwerks. Während jene Raster und auf Wiederholung basierenden Muster von Künstlerinnen, die der Moderne zugeordnet werden, also als eine Verschiebung des Kunstverständnisses hin zur Autonomie erscheinen, wird das Ornament abgewertet, da es dem autonomen Schaffensakt entgegenstünde. Bei den Motiven der Kasai-Regionen, die vollständig zur symbolischen Ordnung der Gesellschaft gehören, ist diese Heteronomie offensichtlich. Wenig überraschend gelten sie als traditionell und mit einem westlichen Kunstverständnis nicht vereinbar. Die Arbeiten Chilantendas durchkreuzen solche Wertungen und machen ornamentale Motive durch wenige Gesten zu abstrakten Werken. Die Signatur, ein transportabler Träger und ein geeigneter Rezeptionskontext sind hinreichend, um die behauptete Grenze zwischen Ornament und abstrakter Kunst zu verwischen. Messin treibt die Arbeit zur Signatur noch weiter. Die Bilder der Ausstellung werden von Labels begleitet, die selbst eine konzeptuelle Arbeit sind. In Zusammenarbeit mit dem Grafiker und Typografen Pierre Hugbert entworfen stehen auf den weißen Tafeln jedes Mal eine andere Schreibweise des Namens des Malers. Die Labels scheinen gedruckt zu sein, wie es normalerweise der Fall ist. Tatsächlich wurden sie jedoch mit einem feinen Filzschreiber geschrieben, allerdings nicht von Hand, sondern von einem programmierten Roboter. Hier kommt eine weitere Ebene der Verschiebungen hinzu. Die Schrift ohne Autor tritt an jene Stelle, die sonst von gedruckten Labels ausgefüllt wird, auf denen Künstler und Werk angegeben sind. Labels erfüllen eine Funktion, sie dienen der Information über ein Werk, das selbst als autonomes Kunstwerk autoratisiert wird. Hier hingegen werden sie in größerer Zahl in einem Rastermuster zusammengefasst und selbst als Kunstwerk präsentiert. Indem Messin und Hugbert die gedruckten Labels durch gezeichnete ersetzen, werden diese funktionalen Kärtchen zu uneindeutigen Objekten. Als Zeichnungen können sie selbst ein Werk sein, verwischen aber durch den Rückgriff auf einen zeichnenden Roboter die Spur des Autors. Die Arbeit an den Labels problematisiert also erneut den Werkstatus, in dem dessen Definition befragt wird. Durch sein kuratorisches Vorgehen lenkt Messin lange nach ihrer Entstehung den Blick auf die Arbeiten Chilantendas. Anstatt auf eine ursprüngliche Originalität abzuziehen, die es anzuerkennen gelte, entfaltet er das Werk in sich durch Variationen verschiebende Wiederholungen. Differenz und Veränderung, eben als Teile archivischer Praxis, werden somit als ununterbrochener Prozess gedacht. Hier schließt sich der Kreis zur Struktur von Sprache. Denn es handelt sich um einen Prozess in der Zeit, in dem Abweichungen als Spuren bemerkbar bleiben. Dieser Veränderungsprozess ist hingegen historisch spezifisch und somit mit einer außerzeitlichen Allgemeingültigkeit, wie sie die Musterumbridanz in den psychologischen Tests beweisen wollten, entgegengesetzt. Die Präsentation des Werks des kongolesischen Malers geschieht in einer Abfolge von Ausstellungen, die immer weitere Arbeiten Chilantendes enthalten und stets neue Kooperationen eingehen. Tatsächlich ist die Frage der Kooperationen hier zentral, da die Autorschaft verdoppelt wird. Mason kuratiert die Arbeiten Chilantendes, der ihm gleichgestellt auf dem Plakat geführt wird. Er stützt sich auf die Recherchen Katrin Langenohls, die ihre Dissertation über Chilantende geschrieben hat. Er kooperiert mit dem Architekten Chris Kimpe, dem Grafiker Pierre Hubert, sowie in der kommenden Ausstellung in Basel mit dem Historiker Jan Vansina und der Tonkünstlerin Aurélie Liermann. Auftragsverhältnisse und Aneignung, nämlich die Partnerinnen, die ihre Vorschläge einbringen, die Formen verändern, aber auch von Mason angeeignet werden, durchziehen die Ausstellung. Der Ausstellungsraum ist von Beginn an als ein Heteronoma gekennzeichnet, gestaltet von vielen Autorinnen und durchzogen von Austausch und Machtverhältnissen. In der konzeptuellen Entscheidung für ein kuratorisches Verfahren schreibt sich Mason in die Geschichte von Künstlern als Ausstellungsmachern ein. Elena Filipowitsch, die Schau in Basel kuratiert, sieht in dieser eine mögliche alternative Kunstgeschichte, die nicht auf individuelle Künstlergenies, ihre autonomen Objekte und nach Epoche und Stil klassifizierten Praxen fokussiert ist, sondern Begriffe wie Autorschaft und Œuvre in Frage stellt. Als letzten Aspekt möchte ich auf die ortsspezifischen Formen eingehen, die Mason für die Räume wählt. Im zweiten Raum zeigt er in Gent die Schriften Ombridans, ausgestellt auf den beweglichen Raummodulen, die nun als Tische verwendet werden. In diese sind zum Teil Spiegel eingelassen, die die gekachelten Ornamente, welche die Decken und den Boden des Ausstellungsraums zieren, auf die Ebene des Betrachters holen. Der Raumkiosk in Gent ist in einem ehemaligen Anatomiehörsaal untergebracht, dient also schon seit Jahrhunderten dem Ausstellen, aber auch der Forschung an menschlichen Körpern zu einer Zeit, in der die Feststellung von physischen Unterschieden zwischen Menschen ein verbreitetes Forschungsziel war. Die Studien zur kognitiven Psychologie, die Ombridan im Kongo unternahm, werden also über die Deckenornamente mit der Geschichte des Orts verzahnt. In einem weiteren Schritt erfolgt die Bewegung in umgekehrter Richtung. Ein Bild Chilantendes wird auf einer Wand gezeigt, auf die durch die Spiegel die Muster eines anderen seiner Werke geworfen werden. Werk und Hintergrund sind nicht klar unterschieden, sondern konstituieren sich gegenseitig. Vincent Messens Ausstellung Patterns for Recognition befasst sich also mit dem Modus der Wiederholung als einer zentralen Funktion von Archiven, aber auch als einem umkämpften Marker, an dem die Grenzen der Moderne immer wieder neu ausgehandelt werden. Bildarchive und wissenschaftliche Dokumente des 20. Jahrhunderts werden durch einen spekulativen Bezug aufeinander neu gelesen. Auf diesem Weg beteiligt sich der Künstler an der Umschreibung der kanonisierten Geschichte der modernen Kunst und unterbreitet einen Versuch der von Adolf Loos zugespitzten Sackgasse, Ornament, Verbrechen, also Ornament als Verstoß gegen die Reinheit und Rationalität jener Form, die sich universell verstehen, zu entgehen. In der systematisch falschen archivischen Aufbewahrung der abstrakten Malereien Chilantendes in der Abteilung für Drucke zeigt sich also die Möglichkeit, die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts als eine unreine, eine widerspenstige und machtdurchzogene zu lesen, in der es immer mehrere Perspektiven gibt. Im Lauf der Wiederholungen der Motive, des Titels, der Formen der Ausstellungsarchitektur und der kuratorischen Gesten treten jene Variationen und Verschiebungen hervor, die es ermöglichen, diese widersprüchlichen Formen in ihrer konstitutiven Verflochtenheit zu verstehen, auf beiden Seiten des Atlantiks. Dankeschön.